Gitti ist eine Brand, die man auch dann kennt, wenn man so rein gar nichts mit Nagellack am Hut hat. Jenny hat die Kosmetikmarke 2019 mit der Vision gegründet, Gitti zur nachhaltigsten Beauty-Marke der ganzen Welt zu machen. 2020 hat sie ihre Idee dann bei der Höhle der Löwen gepitcht und Judith Williams als Investorin gewinnen können. Im Anschluss ist der Deal zwar geplatzt, aber die Brand konnte später trotzdem mehrere Millionen an Investments einsammeln. Das sind also erstmal grundsätzlich beste Voraussetzungen, um marketingtechnisch so richtig durchzustarten, oder?
Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
Und weil mich jetzt interessiert, wie Gitti dieses Budget im E-Commerce und im Marketing einsetzt, spreche ich heute mit Laura, Head of Marketing.
Ja, hi Jason. Erstmal tausend Dank für die Einladung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich gehört habe, dass du eine neue Podcast-Reihe startet, beziehungsweise ihr. Als du dann gefragt hast, ob ich mit an Bord bin, habe ich natürlich nicht lange überlegt. Kurze Vorstellung zu mir. Ich bin Laura, ich bin Anfang 30, komme ursprünglich aus dem schönen Bayern. Bin in Regensburg aufgewachsen und habe dort studiert und bin dann vor 10 Jahren nach Berlin gezogen, wo ich mich sehr schnell in die Startup-Szene und noch viel mehr ins Online- bzw. Performance-Marketing verliebt habe. Ich habe dann verschiedene Stationen durchlaufen, E-Commerce, B2B, Agentur bzw. Beratung und jetzt seit Sommer 2020 bin ich eben Head of Marketing bei Gitti. Was mich an der Position gereizt hat, waren ganz klar, ich würde sagen, 2 Dinge. Zum einen erinnere ich mich wunderbar an mein erstes Treffen mit Jenny. Die Intro kam damals über eine gute Freundin, die gesagt hat, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen und damit lag sie auch goldrichtig. Wir haben uns auf Anhieb wahnsinnig gut verstanden, direkt die Köpfe zusammengesteckt und gemeinsam überlegt, wie man das Marketing-Team und am Ende des Tages auch das ganze Setup aufbauen kann. Und ich war unglaublich begeistert von Jennys Drive. Also wirklich ganz unermüdlicher Einsatz. Ich bezeichne sie immer so als eine rastlose Gründerin, wie sie im Bilderbuch steht. Das war eine Sache, die mich gereizt hat. Und das andere war natürlich, an der Idee selbst mitzuarbeiten. Es war ganz klar, das wird eine riesen Herausforderung. Beauty ist ein hochkompetitiver Markt. Online-Marketing generell total im Umschwung. Und es war klar, dass das kein einfacher Ritt wird, sondern viel Kreativität, Ehrgeiz und ein starkes Team erfordert. Und da habe ich Jenny sehr, sehr stark vertraut, dass wir das gemeinsam aufbauen und wuppen können. Genau, und jetzt sitze ich hier.
Das heißt ganz konkret, in welcher Phase bist du dazugekommen?
Noch ganz am Anfang. Also als ich anfing, gab es bereits ein sehr kleines, aber feines Influencer-Marketing-Team und eine Paid-Social-Managerin, die gerade angefangen hat, die ersten Kampagnen aufzusetzen. Wir haben uns also gemeinsam auf ein nahezu weißes Blatt Papier geguckt und dann erstmal überlegt, was wir brauchen. Das hing natürlich stark mit den Zielen zusammen. Es war schnell klar, dass wir Influencer-Marketing staffseitig stärker aufbauen wollen. Das ist für uns ein unglaublich wichtiger Kanal, weil wir ein nicht triviales Produkt beziehungsweise eine Vision haben, die an der einen oder anderen Stelle durchaus erklärungsbedürftig ist. Es war auch klar, dass wir jemanden für Google Ads reinholen. Wir arbeiten an der Stelle mit Touchpoint zusammen und dass wir auch für CRM jemanden suchen. Das war bis dato ein Bereich, der war noch überhaupt gar nicht abgedeckt. Es gab ein paar Newsletter im Zuge der ersten Drops und Launches, aber es war natürlich auch klar, dass wir eine sehr, sehr enge Beziehung zu den Kunden und Kundinnen aufbauen wollen und dafür jemanden brauchen, der diesen Bereich auch absteckt. Und das war tatsächlich alles noch nicht vorhanden. Social Organic und Community Management sind bei uns wiederum Teil von Brand und wurden oder werden von Jenny direkt gesteuert. Deswegen war ich da außen vor, sondern habe mich einfach direkt auf die Performance-Themen gestürzt. Das sind bei uns Influencer-Marketing, Paid Social, Google Ads und CRM, den wir auch als mehr oder weniger Performance-Kanal betrachten.
Mhm. Ich kann ja vielleicht mal so für alle, die jetzt Gitti noch nicht kennen, so ein bisschen meine Perspektive auf euer Marketing wiedergeben. Es sieht zum einen so aus, dass ihr in meinen Augen eine extrem starke Marke habt. Also ihr seid sehr, sehr stark organisch. Ihr habt natürlich auch ein Thema, das irgendwie diskutiert werden kann, da kann interagiert werden. Deswegen, das eignet sich auch hervorragend. Aber auf der anderen Seite habt ihr auch ein sehr starkes Performance-Marketing, das schon auch jetzt zumindest nach außen, ich meine, wir wissen es jetzt ja auch von innen, aber wo man dann schon irgendwie merkt, okay, ihr seid sehr, sehr performance-driven. Ich glaube, ihr habt beide Disziplinen wirklich auf Anschlag. Und das finde ich spannend, weil oft ist es ja irgendwie so ein Entweder-Oder. Ne? Also entweder du hast irgendwie eine ganz fancy Marke und ziehst deine Brand ganz langsam hoch, oder du hast halt ein ganz aggressives Performance-Marketing, aber vergisst so ein bisschen die Marke hinten danach zu ziehen. Und ich würde sagen, ihr habt das beides geschafft. Gerade jetzt über die letzten 2 Jahre seid ihr unfassbar schnell gewachsen. Von daher nimm uns doch gerne mal mit auf diese Reise. Was ist, also ich würde mal sagen, so der wirkliche Startschuss kam ja schon wahrscheinlich mit Höhle der Löwen, ne, wo ihr einfach einen Wahnsinns-Buzz kreiert habt. Ihr wart sofort sold out. Und jetzt irgendwie, ich glaube, 2 Investmentrunden später, einmal in Seed habt ihr 3 Millionen geraised und dann nochmal Series A, ich glaube 7, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist ja schon eine ganze Menge Asche, die ihr da jetzt irgendwie aufgenommen habt. Was hat sich in der Zeit entwickelt? Willst du uns einfach mal kurz so mit auf die Reise nehmen?
Super gerne. Also direkt nachdem ich angefangen habe, kam die Ausstrahlung durch die Höhle der Löwen und das war natürlich super verrückt, ne? Also wir haben uns auf alles vorbereitet, aber waren es am Ende des Tages dann nicht, waren total überwältigt. Presse, Kunden, Community, alles ist explodiert. Da Jennys Pitch ja auch mit Gitti der erste war in der Geschichte der Höhle der Löwen, der tatsächlich ein Angebot von allen 5 Löwen einbrachte, war die PR natürlich enorm. Das heißt, du hast nicht nur den Tag der Ausstrahlung gehabt, sondern es war in den Wochen danach auch einfach eine wahnsinnig spannende Phase und generell hat uns das auf ein völlig neues Plateau gebracht. Wir waren super stolz, dass der Shop Stand gehalten hat und nicht zusammengebrochen ist. Das war so ziemlich das Wichtigste, unser Number One Kriterium von allen, mit denen wir gesprochen haben, immer gesagt, stellt das sicher.
Gut, aber ihr arbeitet ja eh mit Shopify, oder? Da ist das ja
sichergestellt. Genau. Wir haben trotzdem gebankt, weil das war schon irgendwie Wahnsinn, wie einfach diese Zahlen, alle Zahlen so extrem in die Höhe geschossen sind. Aber das hat ganz gut funktioniert und hat uns auch einfach ein völlig neues Level gebracht. Und das, was geholfen hat, ist, dass Gitti ja schon eine gewisse Vorgeschichte hatte, ne? Also was man über Jenny, ganz gut sagen kann, ist, dass die keine halben Sachen macht. Das heißt, zusammen mit dem Team hat sie sich von Anfang an super klar darauf fokussiert, die ersten Nagelfarbenkollektionen immer zum richtigen Zeitpunkt und in limitierter Stückzahl zu droppen. Wir sagen übrigens nicht Nagellack, sondern Nagelfarbe, weil wir uns bewusst so von dem herkömmlichen Lack abheben wollen. Aber das nur so am Rande. Das heißt, am Anfang gab es eine kleine, aber sehr engagierte Community, die wurde mit eingebunden. Das war im Prinzip schon fast eine Art Reality-Show. Jenny hat die überall mitgenommen und total stark mit eingebunden und auch wahnsinnig viel Feedback abgegriffen. Und am Ende des Tages ist das ja auch das, was in der Produktentwicklung mit das Essentiellste ist, dass du sicherstellst, dass du irgendwie deine Kunden und Community mitnimmst. Und aufgrund der positiven Resonanz und auch der Tatsache, dass dann eine der ersten Kollektionen tatsächlich nach 2 Stunden ausverkauft war, hat das natürlich auch viel PR mit sich gezogen. Influencer haben angefangen, ohne Incentivierung darüber zu sprechen, sind mit aufgesprungen, hatten Interesse daran, Gitti mal auf die Reise zu begleiten. Wir haben teilweise jetzt noch Kooperationen, die sind in den ganz, ganz frühen Tagen entstanden. Und das hat wahnsinnig geholfen, eine Reichweite aufzubauen und am Ende des Tages auch eine konsistente Story zu erzählen. Ich glaube, der Ursprung des Ganzen ist, dass Jenny es geschafft hat, mit den Water-Based Farmen damals halt tatsächlich einen wunderbaren Pitch zu kreieren. Nämlich, es gibt ein Problem. Herkömmliche Nagellacke enthalten Schadstoffe, die binnen kürzester Zeit in deinem Körper nachzuweisen sind. Für uns ist es keine Option, auf Produkte, die dir das Leben schöner machen können, zu verzichten, sondern wir wollen Alternativen schaffen, die dir helfen, dich selbst zum Ausdruck zu bringen und am Ende des Tages auch für alle da sind. Und das hat sehr, sehr viel positive Resonanz eingebracht. Also wenn dann die ersten Drops gestartet sind, waren die Leute direkt im Shop und haben wirklich den Laden leer gekauft. Gerade diese Kollektion, die nach 2 Stunden ausverkauft, so kleiner Side-Fact, diese Order hätte für ein Jahr reichen sollen. Also das hat schon Wellen geschlagen und hat am Ende des Tages natürlich auch so den Weg geebnet und uns wahnsinnig geholfen. Und ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist und die man jetzt auch in der aktuellen Entwicklung des Online-Marketings ganz dankbar beobachten kann, ist, dass Performance-Marketing, wie es früher war, mit starkem Fokus auf Targeting und Co., das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Die Paid-Social-Accounts sehen ja völlig anders aus wie noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Das heißt, der Content ist wesentlich mehr und stärker im Fokus. Und das spielt uns natürlich unglaublich in die Karten, weil uns das sehr, sehr wichtig ist, uns genau darauf zu setzen und genau darauf darüber zu wachsen und das so zu integrieren in unser
Gut, komplettes Marketing. Das schauen wir uns gleich auf jeden Fall nochmal genauer an. Aber bevor wir da einen Deep Dive wagen, würde ich ganz gerne nochmal auf eine Sache, die du gerade gesagt hast, zurückspringen. Und zwar hast du gesagt, und das betont ihr auch immer wieder auf eurer Website, dass ihr Community-Feedback getrieben seid. Was genau heißt das für dich, gerade hier, im, wo wir viel über D2C sprechen wollen im Podcast, ist das natürlich super spannend, weil das sehr viele Marken von sich behaupten und die wenigsten in meinen Augen es wirklich umgesetzt bekommen. Ja. Wie schafft ihr das?
Also Gitti kommt aus der Power der Community. Ne? Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Jenny hat von Anfang an auch die Instagram-Follower auf die Reise mitgenommen. Deswegen würde ich auch tatsächlich so weit gehen, um zu sagen, dass die Produkte, die wir launchen, eigentlich immer eine Co-Creation von Jenny, dem Produktteam und den Followern sind. Heute beziehen wir die Community über Instagram und den Newsletter total aktiv ein. Was bedeutet das? Das heißt, wir machen regelmäßig User-Testings im Office, wir machen Customer-Surveys über die verschiedensten Themen, sei es Preisbereitschaft, Umfragen zu neuen Farben, das Packaging haben wir schon mit abstimmen lassen. Das heißt, wir nehmen da die Community total aktiv mit und versuchen immer zu verstehen, was sie rumtreibt. Also das sind schon so Themen wie, was bedeutet Nachhaltigkeit für sie versus was bedeutet das für uns? Und immer wieder dazu sicherzustellen, dass wir es schaffen, so ein Product-Market-Fit herzustellen und auch nicht an denen vorbei Produkte zu entwickeln. Feedback wird super ernst genommen. Das heißt, jede Review, jede Bewertung, jedes NPS-Ergebnis, und das ist kein Witz, wird über Slack an uns gepusht. Ich würde auch behaupten, dass das wahrscheinlich einer von Jennys liebsten Slack-Channels ist, weil sie sich da wirklich drauf stürzt wie kein anderer. Und wir hatten auch jetzt tatsächlich in Q4 letzten Jahres, hätten wir super gerne auch ein Community-Event gemacht, um einmal die Roadmap vorzustellen. Also nicht die Produkte, sondern die Roadmap. Aber leider mussten wir das Corona-bedingt verschieben bzw. absagen. Das heißt, also aufgeschoben ist natürlich nicht aufgehoben, aber am Ende des Tages geht es uns schon darum, so zum einen im direkten Austausch qualitativ regelmäßig Feedback einzuholen zu Routinen, zu anderen Produkten, die sie nutzen, zu Bestandteilen, Inhaltsstoffen etc., was den Kunden und Kundinnen wichtig ist. Und zum anderen geht es auch ganz stark darum, natürlich auch quantitativ Daten einzuholen und zu verstehen, okay, was seid ihr denn bereit für einen Mascara zu bezahlen, was zahlt ihr denn aktuell für einen etc., um da immer sehr, sehr nah am Geschehen zu bleiben. Jetzt vor kurzem hatten wir ein paar Stories online und das war tatsächlich auch wieder unglaublich, wie da eigentlich auch das Engagement in die Höhe schnellt, wo wir zwischen Farben haben auswählen lassen. Wir waren uns nicht sicher, welche Summer Drops wollen wir eigentlich launchen und haben am Ende des Tages dann einfach die Community gefragt und entscheiden lassen, zwischen verschiedenen Farbtönen zu wählen.
Mhm. Und, wie hättet ihr das Community-Event aufgebaut? Also wäre das dann mehr so ein, also hättet ihr da der Apple Keynote irgendwie Konkurrenz gemacht und wenn du sagst, eure Produkt-Roadmap vorgestellt oder wäre das eher so ein interaktives Thema gewesen, wo sich dann die Leute selber Farbe mischen können oder?
Nee, das wär übrigens auch mal eine coole Idee.
Siehst du, hier entwickeln wir jetzt gleich
das Event
zusammen.
Ja, Sonny, ich sag's dir, wir sprechen nachher, wir bleiben nachher einfach noch drin und sprechen weiter. Nee, es wäre so gewesen, dass wir zum einen hätten wir Proben dabei gehabt, dass man es testen kann, dass man ein Gefühl dafür bekommt, worüber sprechen wir. Und zum anderen wäre es auch darum gegangen, einfach auch wahnsinnig viel Feedback abzufragen in einer relativ intimen Runde, wo man zusammensitzt und einfach darüber spricht, wo Jenny auch das Herzstück der Kommunikation bildet, zusammen natürlich mit dem Produktteam. Und wir einfach darüber reden, was wir glauben, was im Zuge der Produktentwicklung sinnvolle nächste Produkte wären und dann auch versuchen zu verstehen, ob das für die Kunden und Kundinnen das Gleiche ist, ob die das genauso sehen oder ob sie auch Ideen haben von Dingen, die sie jetzt gerade nutzen oder verwenden, die noch nicht ihren Ansprüchen gerecht werden und sie merken und wir merken, dass es da einfach noch was gibt, worüber wir vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben. Weil wir nicht davon ausgehen, dass wir alles wissen, sondern sehr, sehr stark auch davon getrieben sind, dass wir glauben, dass es wichtig ist, da immer regelmäßig im Austausch zu bleiben.
Wie vorher schon angesprochen, habt ihr sehr, sehr früh sehr viel Geld geraced und die Erfahrung zeigt, dass immer dann, wenn ein Startup sehr early viel Geld raced, dicke Herausforderungen auf einen zukommen. Das klingt natürlich nach außen immer erstmal super schön, aber auf der anderen Seite musst du dieses Geld, hört sich jetzt ganz blöd an, ja auch wieder irgendwie loswerden. Und ihr habt sehr viel davon ins Marketing investiert. Willst du uns mal sagen, was so die Top 3 Kanäle sind, in die dieses Geld geflossen ist?
Super gerne. Also grundsätzlich ist zu sagen, dass wir, das hast du ja vorher auch schon gesagt, aus deiner Außen- bzw. mittlerweile auch Innenperspektive, dass wir super datengetrieben arbeiten. Das heißt, von allen Startups, die ich kennenlernen durfte, und da ich auch 3 Jahre in der Agentur war und da verschiedenste gesehen habe, waren das auch relativ viele, kann ich schon guten Gewissens sagen, dass ich glaube, dass wir eigentlich mit eines der besten so BI-Marketing-Analytics-Setups haben, was natürlich ein Part ist. Ne? Wir haben auch investiert in eine Infrastruktur, die es uns erlaubt, Daten zu sammeln und auch anhand dieser Daten zu agieren und halt eben schnell und effizient Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, jetzt mal so ganz aus meiner persönlichen Sicht heraus, was die größte Herausforderung ist, ist so der Einsatz von Budgets in Dinge, die kurzfristig und unmittelbar Traffic und Sales generieren und die Dinge, die langfristig eine Uplift generieren. Also jetzt mal so Paid Social Ads versus Brand, Content, SEO. Das heißt, da haben wir versucht, eine Balance zu halten, haben uns aber am Ende des Tages im letzten Jahr natürlich primär erstmal auf die Performance-Kanäle fokussiert. Unsere stärksten Kanäle sind Influencer-Marketing, Paid Social und CRM. Die sind unangefochten, stehen die an der Spitze und sind am Ende des Tages auch die, die in der Verteilung oder Allokation des Budgets am stärksten berücksichtigt werden. Und das ist auf der einen Seite natürlich das Geld, das in die Kanäle fließt und zum anderen natürlich auch das Geld, das in den Headcount fließt, um dann dementsprechend auch die Teams aufzubauen. Als ich gesagt habe vorhin, als ich startete, war das Influencer-Marketing, das war noch super klein. Das haben wir vergrößert, da haben wir investiert und sichergestellt, dass wir die nötigen Ressourcen zur Hand haben, um zu sourcen, zu pitchen, die ganzen Kooperationen zu betreuen. Das ist am Ende des Tages ja schon ein wahnsinnig komplexer Prozess, wo du am Ende des Tages auch einfach die Ressourcen brauchst, die sicherstellen, dass der Kanal smooth läuft. Und also lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen das Budget nach wie vor super nachhaltig investieren, weshalb eben Influencer-Marketing und Content beziehungsweise Community-getriebenes Paid Social und CRM bei uns im Fokus stehen und am Ende des Tages auch so die Budgets verteilt werden. Wenn man jetzt sich überlegt, dass eine Investition in die Beziehung zu einem Influencer und eine Kooperation, die länger andauert, die auch dazu führt, dass am Ende des Tages wir auch Influencer haben, die wahnsinnig emotional, detailliert und wirklich so voller Liebe über die Produkte berichten, dann ist das für uns sehr, sehr gut investiertes Budget, weil wir auch in eine Beziehung investiert haben, die längerfristig besteht und nicht eine Anzeige ist, die wir morgen offline nehmen, weil sie keine Klicks mehr generiert.
Okay, das heißt, der Großteil des Investmentgelds ist auf jeden Fall im Marketing geflossen, ne? Das kann man das kann man schon so unterschreiben. Und da sind die wichtigsten Kanäle zusammengefasst: Influencer und Paid Social, wahrscheinlich so ein Stück weit eher als Push und für die Neukunden und CRM natürlich dann eher für die Bestandskundenbindung, Customer Lifetime Value erhöhen und und. Was ist dein Lieblingsthema von den drei?
Oh, das ist schwer zu sagen. Da glaube ich, kann ich mich nicht entscheiden. Für mich ist es eine Symbiose aus allen drei. Wir merken, dass Paid Social signifikant besser performt, wenn es mit CRM gestreamlined ist. Dass wir super gute Ergebnisse erzielen, wenn wir Buyouts von Influencern verwenden im Paid Social. Das heißt, für mich ist das wirklich eine absolute Symbiose aus diesen drei Kanälen. Wir sind noch nicht da, dass wir die wirklich hundertprozentig verheiratet haben. Das ist so das, was ich mir groß auf die Agenda geschrieben habe für dieses Jahr. Wie gelingt es uns eigentlich in unserem Channel-Mix noch viel stringenter, klarer, einheitlicher zu kommunizieren und auch diese verschiedenen, wir nennen das Secret Sauce, wir haben für Influencer-Briefings, haben wir so das perfekte Briefing rausgearbeitet, wir haben uns alle Stories angeguckt, wir haben uns angeguckt, was ist bei denen, die besonders gut performen im Bezug auf den ROAS und die Customer Acquisition Cost, was haben die alle gemeinsam und haben dann da so eine Slide erstellt. Wir versuchen, dieses Wissen dann auch auf andere Kanäle zu transferieren. Das merken wir auch in der Zusammenarbeit mit euch. Ne? Ihr helft uns ja auch jede Woche aus den Best Performern die nächsten Hypothesen zu validieren und wir gucken, dass wir das dann auch auf die anderen Kanäle transferieren. Das heißt, ich kann mich da nicht für eine Sache entscheiden. Für mich ist das, für mich läge die Magie darin, sicherzustellen, dass wir das alles wirklich ganzheitlich und einheitlich richtig noch und besser aufschlagen.
Was spielt da vor allem für dich rein? Also wirklich die Absprache, dass die Kommunikation einheitlich ist? Also ist es das, was, wenn du jetzt sagst, hey, die Kanäle müssen verschmelzen, was genau bedeutet das für dich? Also ist es, dass ihr noch mehr irgendwie datengetrieben Segmente erstellt und die Leute irgendwie genauer ansprecht? Oder ist es wirklich eher so diese übergeordnete Kommunikation, die ihr irgendwie einheitlich über alle Kanäle streuen wollt?
Es ist beides. Es ist die übergeordnete Kommunikation und auch die Umsetzung dessen. Also okay. Wie gelingt es uns, die eigentlichen Benefits der Produkte auch so messerscharf und klar zu kommunizieren, dass nicht nur die Personen da draußen, die das Problem verstanden haben, also das Problem herkömmliche Kosmetik-, Beauty-Produkte enthalten Inhaltsstoffe, die zumindest mal denkwürdig sind. Zum Teil, nicht alle, aber in der Regel. Versus es gibt eine Alternative auf dem Markt, die mit einer super strengen, wir nennen das No-List, sicherstellt, dass wir diese ganzen Ingredients verbannen. Also die haben keine Chance, bei uns in die Produkte zu kommen. Das ist aber kein triviales Problem, sondern das hat eine gewisse Komplexität. Und das ist nicht leicht, das zu erklären, weil du es ja gleichzeitig auch schaffen musst, rüberzubringen, dass die Produkte auf diese Inhaltsstoffe verzichten und dennoch performen. Das heißt, der Mascara hält super lange, obwohl er 100% natürlich ist. Aber du hast gewisse Klischees, die sind in den Köpfen der Leute schon so ein bisschen behaftet und mit denen musst du aufbrechen. Und da ist es wichtig, den richtigen Weg zu finden. Und am Ende des Tages muss man da auch viel testen. Und um dann aber auch stringent, konsistent und auch systematisch zu testen, musst du halt sicherstellen, dass nicht jeder Kanal irgendwie in eine andere Richtung läuft. Und wenn du natürlich viel über Influencer-Marketing machst, häufig kannst du in das Briefing reinschreiben, was du willst. Die Interpretation liegt natürlich trotzdem bei den Content-Creatern. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, die kennen ihre Community auch am besten und wissen, wie sie adressieren oder ansprechen sollen. Aber gleichzeitig hast du immer so einen gewissen Aspekt, wo du sicherstellen musst, dass die wirklich relevante Information nicht verloren geht. Und das ist schon komplex. Also das ist auch noch nichts, was wir jetzt aktuell schon so richtig gefixt haben, sondern da sind wir gerade dran, sowohl intern als auch extern, sehr, sehr stark daran zu arbeiten. Unter anderem ja auch mit euch durch dieses Engel-Testing, die Content Creative, die Roadmap, um da wirklich sehr, sehr iterativ und schnell super viele Insights zu generieren, um dann noch schärfer zu werden.
Mhm. Ja, ich finde es total spannend. Ihr habt ein Produkt, das eigentlich prädestiniert ist für glasklares Marketing. Wie du vorher gesagt hast, ihr habt ein Problem und es gibt ein Problem im Markt und ihr habt die Lösung. Was nur schade ist, ist natürlich, dass das Problem den meisten wahrscheinlich gar nicht so wirklich bekannt ist. Das heißt, ihr müsst einen Schritt vorher ansetzen und so ein Stück weit Aufklärung betreiben. Und ich sag mal so, diese Aufklärung jetzt mal in Anführungszeichen ist im Marketing natürlich immer super teuer, weil du halt doch mal, keine Ahnung, 5 Touchpoints mehr brauchst oder so.
Ja, genau.
Wie geht ihr dann damit um? Merkt ihr das auch in den Marketingkosten, dass ihr jetzt, gerade wenn ihr das vielleicht auch benchmarkt mit anderen Beauty-Brands oder so, dass ihr eine längere Customer Journey habt und dadurch natürlich auch höhere Kosten? Oder würdest du sagen, eben gerade weil ihr diesen Buzz habt, weil ihr schon eine gewisse Markenbekanntheit dann irgendwie habt, in diesem relativ wahrscheinlich noch kleinen Segment, aber da dafür schon relativ stark, dass ihr dadurch dann doch ganz gut eigentlich vorgehen könnt?
Ich glaube schon, dass wir gut vorgehen können und auch schon viel gelernt haben. Also schon allein der Pitch damals von Jenny bei Die Hülle der Löwen, das hat ja funktioniert. Wir hätten ja, diese Zahlen wären ja nicht so in die Decke geschossen, wenn die Art und Weise, wie Jenny Problem und Lösung dargestellt haben, nicht für alle dann klar gewesen wäre.
Aber der Vorteil, und das haben wir schon bei ganz vielen Startups gemerkt, von Hülle der Löwen ist halt, dass die Leute dir 15 Minuten zuhören. Und das hast du auf einem Instagram, auf einem TikTok und so weiter ganz sicher nicht. Da hast du mit ganz viel Glück 15 Sekunden. Und deswegen ist es auch meistens eine Herausforderung, dann eben so ein Produkt, das bei Hülle der Löwen durch diese Erklärungsnot so ein Stück weit sehr gut funktioniert, dann irgendwie hinten raus auch sauber zu verlängern. Ihr habt das aber geschafft.
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und wir sind auch nach wie vor auf einem guten Weg und können auch durchaus positives Wachstum verzeichnen. Ich glaube, es ist halt, die große Herausforderung ist natürlich, dass du irgendwann, deine Ziele passen sich ja auch an, ne? Deine Ziele passen sich ja auch dem Wachstum an. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass wir bei Gitti schon eher so die Kategorie sind auch intern, die sehr ambitioniert ist und auch sehr rastlos vorgeht und natürlich da auch versucht, immer sich die nächsten Ziele zu stecken. Und das, was du am Anfang erlebst mit einer relativ kleinen Community und noch relativ im Vergleich, ich meine, das waren schon auch große Zahlen, aber im Vergleich zu jetzt natürlich auch irgendwie kleinere Stockmengen, diese Art von Hype für jeden einzelnen Launch zu kreieren, das ist natürlich nicht was unbedingt so mitskaliert, wie du es am Anfang gesehen hast. Ne? Also wenn du dann da irgendwie einen Uplift an einem Tag von x Prozent gesehen hast, dann ist das jetzt heute nicht mehr so stark zu sehen, wenn wir ein Produkt launchen oder droppen.
Schön wär's. Ne?
Im Vergleich, ja, ist schön wär's. Ich meine, die Erwartungshaltung hat man natürlich immer irgendwie ein Stück weit. Man hat die alten Zahlen im Kopf und denkt sich, ja, also damals war das doch so und so viel.
300%,
ja. Ja, genau. Warum ist das jetzt nicht so? Und ich glaube, das ist auch einfach was man mit der Zeit lernen muss, ne? Wie man auch nachhaltig wächst. Und Wir sind schon so getrieben, dass wir schauen uns ganz genau Cost-Income-Ratio an, wir schauen uns ganz genau die CM3 an. Also uns geht schon auch darum, dass wir das Geld so nachhaltig investieren, dass wir entlang unserer Business-Ziele auch arbeiten können, dass wir am Ende des Tages auch einen Case haben, den wir erfüllen können und jetzt nicht einfach nur im absoluten Freiflug die Kanäle hochziehen und versuchen, da maximal Traffic zu generieren, sondern schon sukzessive hochskalieren, immer mit einem Fokus darauf, was performt für uns, wo finden wir was, worauf wir noch stärker auf- oder ausbauen können.
In meiner Wahrnehmung hat Gitti als, ich sag mal so, Nischenprodukt gestartet. Also gerade Themen wie Gesundheit und Nachhaltigkeit sind natürlich erstmal eher so ein bisschen kleinere Segmente, wo jetzt nicht alle sich direkt draufstürzen. Habe aber schon das Gefühl, dass ihr seitdem extrem in die Breite gegangen seid. Würdest du sagen, dass Gitti mittlerweile schon so eine Massen-Beauty-Brand geworden ist, die eigentlich für jeden eine Relevanz hat? Klar, der Preispunkt ist dann natürlich nochmal so ein bisschen, das ist natürlich doch irgendwie ein Stück weit mehr Premium, als wenn du jetzt in DM gehst oder so. Aber davon mal abgesehen, würdest du sagen, dass ihr mittlerweile jeden erreichen könnt und dass jeder da irgendwie auch erreicht werden will von Gitti?
Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht, dass wir jeden erreichen können, weil wir natürlich durch die Wahl unserer Kanäle mit Influencer-Marketing und Paid Social gibt es gewisse Altersgruppen, die du ausschließt, ne? Und die du jetzt einfach in der Form noch nicht adressierst. Worüber wir auch gerade brüten und wo wir auch versuchen, irgendwie nochmal bessere darin zu werden, auch für uns zu evaluieren, ob es Sinn macht, noch weitere Kanäle zu erschließen. Wir sind jetzt seit kurzem bei Niche Beauty gelistet, was für uns ein ganz spannendes Learning ist, um da auch nochmal in diese Richtung zu tapsen und zu sehen, okay, inwiefern ist da für uns ein relevanter Case. Am Ende des Tages, was ich absolut erstaunlich finde, ist, sei es im Rahmen von einer Marktforschung, wo du mit Leuten redest, die dich noch nicht kennen oder mit Leuten redest, die dich kennen, hast du einen super, super relevanten Punkt und das ist wirklich der Aspekt, dass uns sehr, sehr deutlich gespiegelt wird, wenn die Produkte performen, also wenn sie ihren Zweck erfüllen, das heißt ein Mascara hält, ein Lippenstift hält, dann sind die Personen bereit, auch einen höheren Preis in Betracht zu ziehen. Und wir waren überrascht, was das teilweise für Preispunkte sind. Unter der Prämisse, dass eben auf schädliche oder denkwürdige Inhaltsstoffe gänzlich verzichtet wird. Und diese Bereitschaft nimmt zu. Diese Bereitschaft nimmt auch bei einer jüngeren Zielgruppe zu, was uns an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück weit überrascht hat, dass man sagt, okay, Hypothese wäre jetzt, ein Student hat vermeintlich nicht das Geld für einen Mascara 29 Euro auszugeben, aber die jüngere Generation wird zunehmend kritischer und auch vorsichtiger in der Verwendung und auf den Zugriff zu Produkten. Und wo früher jetzt vegan noch irgendwie ein besonderes Merkmal war, ist das heute sicherlich noch nicht gesetzt für alle. Aber die Relevanz hat wahnsinnig zugenommen. Und das spielt uns natürlich enorm in die Karten und schlägt auch genau in diese Kerbe. Und da hilft es sicherlich, dass es auch noch einige andere Player gibt, die sich mit dem Thema befassen und dass es generell auch ein Thema ist, dass Nachhaltigkeit unglaublich gepusht wird. Aber ob wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir schon alle ansprechen können, für die das relevant ist, da gilt es dran zu arbeiten. Da sind wir jetzt aber gerade noch nicht.
Was wären da so die nächsten Schritte? Vielleicht auch nächste Kanäle?
Also ich glaube, dass für uns es super interessant wird, zu sehen, inwiefern eben Niche Beauty für uns eine Relevanz hat. Ich glaube, dass es im Performance-Bereich noch ein paar Dinge gibt, an die wir uns bisher noch nicht rangetraut haben. Also es gibt ja viele spannende Ansätze, wie du es auch mittlerweile schaffst, auch ROAS-positiv über YouTube beispielsweise neue Reichweiten zu erschließen. Das wären jetzt so die unmittelbaren näheren Schritte, über die wir gerade so nachdenken. Aber ich glaube, da müssen wir uns auch einfach intern noch wesentlich mehr Gedanken machen, beziehungsweise das auch einfach sukzessive aufbauen. Wir sind aber gerade schon auch stark einfach daran getrieben, dadurch, dass wir auch intern super viel daran arbeiten, jetzt noch schärfer und stärker und besser in unserer Kommunikation zu werden, dass wir uns auch nicht zu viel auf einmal anmaßen wollen. Also gerade wenn ich mir angucke, wir haben im Influencer-Marketing und auch im Paid Social, wir haben da echt, das wisst ihr ja, wir haben da wirklich eine gute Liste an Dingen vor uns, die wir erstmal noch für uns irgendwie glatt ziehen und verbessern wollen. dass ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir uns fokussieren und nicht verzetteln, dass wir dann am Ende 100 Sachen anfangen und die alle nur halbgar machen. Da ist es uns wichtig, irgendwie den Fokus sicherzustellen.
Ihr achtet total auf Diversity. Ist euch sehr, sehr wichtig. Also ihr seid auch eine Marke, die ich damit irgendwie stark verbinde. Wie schafft ihr es, dass das nicht zu erzwungen rüberkommt? Ich meine, da werden ja auch schnell Stimmen irgendwie laut, die dann halt sagen, hey, muss es jetzt wirklich sein, dass ihr einen Mann zeigt mit einem Nagellack? Ist euer Nagellack nicht am, oder stopp, Nagelfarbe, ist sie dann am Ende nicht doch für 95% eher für Frauen, die einkaufen? Deswegen zwei Fragen damit verbunden. Zum einen, wie schafft ihr es, dass das eben nicht zu erzwungen rüberkommt? Und zum anderen, wie ist denn die Diversity tatsächlich bei euch im Shop? Also habt ihr da irgendwie Statistiken, wo ihr sagt, hey, es gibt tatsächlich eine relevante Anzahl an Männern, die unsere Nagelfarbe konsumieren?
Also ganz ehrlich, ich glaube, das ganze Thema Diversity gelingt dir sowieso nur, wenn es nicht erzwungen ist, sondern du ganz natürlich auch diese Werte in der Company lebst. Das Thema ist ja so viel komplexer und so sehr sich so viele Unternehmen auf das Thema stürzen und versuchen, sich dahingegen irgendwie zu positionieren, ist es uns schon immer sehr, sehr wichtig, bewusst zu machen, dass man auch nie auslernt. Ne? Also was bedeutet Diversity eigentlich? Wir sind hierzu tatsächlich auch super eng mit der Community im Austausch und hatten auch gerade beim letzten User-Testing gab es zahlreiche sehr, sehr schöne Momente, weil wir haben den Moodboards gezeigt. Und uns ging es eigentlich darum, zu lernen, wie wir es schaffen, unsere Natürlichkeit oder die Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs besser mit dem Produkt in Einklang zu bringen, in der Visualität. Also wie siehst du auf einen Blick, okay, die Produkte sind auf natürlicher Basis entstanden. Dazu haben wir so ein paar Boards erstellt und haben denen Moodboards gezeigt. Und ein Punkt, den jeder Einzelne in diesem User-Testing gesagt hat, war, wir haben gesagt, denkt einfach laut. Ein Punkt war, ich fühle mich gut, wenn ich das anschaue, weil ich das Gefühl habe, eure Produkte sind für jeden. Ihr schließt niemanden aus. Das war nicht erzwungen. Wir hatten das nicht, also wir haben jetzt nicht ein Diversity Board aufgestellt und haben versucht, darauf zu schlagen, sondern es war völlig klar, dass das mitschwingt auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch in Situationen, wo wir solche Kommentare bekommen, wie, warum zeigt ihr eine tätowierte Hand? Warum zeigt ihr eine tätowierte Männerhand? Warum ist an der einen Hand der Nagel abgebrochen und der ist nicht abgebrochen, sondern es ist einfach, es war halt keine per Definition, was auch immer das bedeutet, schöne Hand, sondern sie war besonders, dass wir da auch darauf reagieren, dass wir auch da auf diese Kommentare antworten und auch uns ganz klar dazu positionieren, dass wir sagen, es gibt ein Schönheitsideal, das von der klassischen Industrie vordefiniert ist. Da gehen wir nicht mit, weil wir glauben, dass das nicht das Richtige ist. Da finden wir selbst uns auch nicht wieder. Und dass wir glauben, dass Diversität am Ende des Tages halt wesentlich mehr ist als das Buzzword, auf das sich alle stürzen. Also es geht um Zugehörigkeit, dass diese Produkte allen zugänglich gemacht werden und auch für alle da sind. Und das ist für uns wirklich kein Marketing-Game, sondern am Ende des Tages auch, es liegt jedem Einzelnen im Team unfassbar im Herzen. Also das ist auch die Männer bei uns im Team, die probieren die Nagelfarben aus und
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sieht das Thema intern aus? Weil ich könnte mir dann doch vorstellen, dass bei Gitti ein paar mehr Ladies arbeiten.
Das ist total der Fall. Das stimmt auch. Aber wir haben auch in den verschiedensten Bereichen, sei es Design, Marketing, Community Management, Ops und Data und Marketing auch Männer. Wir haben auch einen relativ hohen Share an männlichen Kunden. Die zugegebenermaßen, klar, kaufen die auch Geschenke, ne, für ihre Familie, für ihre Freunde. Am Ende des Tages, als wir sie, und wir hatten beim User-Testing auch zwei Männer, als wir sie gefragt haben, wie bist du auf uns aufmerksam geworden, war es ein Paid-Social-Ad. Und sie sind drauf angesprungen. Also da hat nicht die Frau gesagt, bitte, wenn du mich überraschen willst, kauf mir noch den Gitti-Nagellack. Sondern sie haben die Anzeige für Nagelfarben gesehen und haben sich gedacht, Mensch, das könnte ein besonderes Geschenk sein. Und das ist für uns ein total relevanter Case, dass wir also quasi auch der Gift-Shopper ist auch eine unserer Personas, die für uns eine hohe Relevanz hat.
sprecht ihr die im Marketing separat an? Weil, also tatsächlich, ich habe meiner Frau auch mal ein GTZ geschenkt. Also ich glaube, das ist ein relativ gängiger Case irgendwie, ne? Weil es ist ja auch, gerade auch wie es verpackt, das ist ja ein, echt ein schönes Präsent. So, habt ihr Marketing irgendwie nicht nur eine extra Persona definiert, sondern sprecht ihr die auch separat an mit eigenen Anzeigen oder dann gerade vielleicht vor einem Valentinstag oder so, ist natürlich prädestiniert, ne?
Genau, also wir haben keine separate Ansprache im Sinne von separates Targeting, sondern wir haben dann einfach Anzeigen, die stark darauf abzielen, dass wir zu besonderen Momenten wie Valentinstag oder beispielsweise auch Muttertag ist für uns hochrelevant, dass wir dazu dann Anzeigen haben, die auf Landingpages verlinken, die dann eben auch gewisse Set-Bundles haben. Die kannst du dir entweder frei zusammenstellen oder für die Person, die sagt, boah, ich habe gar keine Ahnung, gibt's auch vordefinierte Bestseller-Sets in verschiedenen Preiskategorien, die du dann auswählen kannst. Zusammen mit auch einem Gift-Voucher für die, die wirklich sagen, okay, das ist mir jetzt komplett zu heiß. Also Nagelfarben werden noch mal eher geschenkt als Make-up. Und bei Make-up ist die Zurückhaltung einfach ein bisschen größer, das als Geschenk zu geben. Was natürlich total Sinn macht, weil du im Zweifel jetzt nicht für die andere Person so gut beurteilen kannst, welcher Farbton es genau ist, die verwenden soll.
Mhm. Ja, wir merken das schon sehr stark, dass wenn wir die Customer Journey optimieren, also beispielsweise an einem Valentinstag, ein Valentinstag-Set als Landingpage, dieses Valentinstag-Set dann auch in den Anzeigen ganz konkret ansprechen im Marketing, dass wenn wir das optimieren, wir eine wesentlich bessere Performance am Ende rausbekommen. Und da vielleicht auch direkt so die Anschlussfrage bezüglich Customer Experience. Wir hatten jetzt in den ein oder anderen Folgen schon mal irgendwie über das Web 3.0 gesprochen. Also das Metaverse ist ja gerade irgendwie total trendy als Buzzword. Aber gerade für viele E-Commerce-Gründer oder E-Commerce-Entscheider anscheinend schon auch relevant, da sich mit auseinanderzusetzen und zu wissen, was es damit auf sich hat, wo es dahin geht. Deswegen fände ich deine Einschätzung mal total spannend. In der ersten Episode hat der Mark von Foodspring gesagt, dass er schon sieht, dass er früher oder später seinen Riegel im Metaverse mal probesnacken kann. Siehst du sowas auch für Gitti? Also, dass du wirklich dann irgendwie beispielsweise im Metaverse einen Tag lang deinen Nagellack mal Probe tragen kannst oder so. Ich meine, wir haben natürlich schon so Themen wie AR oder VR, wo wir das schon abbilden können, auch jetzt schon, ne? Also auch jetzt könnte man irgendwie einen AR-Filter bauen, wo man dann die Nagelfarbe anprobieren kann im Webshop beispielsweise. Aber jetzt gerade wirklich gedacht in Richtung Metaverse oder nochmal so ein bisschen noch tiefer rein in dieses virtuelle Erlebnis. Wo siehst du Gitti da in den nächsten 3, 4, 5 Jahren?
Ich finde das eine super, super spannende und auch hochrelevante Frage. Wir sind da noch nicht. Wir nutzen das noch nicht. Was wir aber sehen beispielsweise, wenn wir uns die Performance der einzelnen Landingpages oder auch Product Detail Pages ansehen, dass am Ende des Tages die Kunden bis zu einem Punkt immer scrollen. Und das ist der Punkt, wo sie aus der Community heraus, wir haben da so ein Feed, den wir zeigen, sehen, wie die Produkte in echt und in Anwendung aussehen. Das bedeutet, wir haben dann auch im Rahmen von User-Testings nachgefragt, so, wie wichtig ist das für euch? Die wollen das eigentlich ganz oben sehen. Die wollen wissen, wie sieht die Lippenpflege, wie sieht der Mascara, wie sieht die Nagelfarbe an mir aus? Das heißt, das ist ein total starker Case, von dem wir wissen, dass er existiert, den wir bisher in der Form noch nicht bedient haben, außer dass wir auf Bilder der Community zurückgreifen und versuchen, da einfach ein sehr breites Spektrum abzubilden. Aber ich glaube, am Ende des Tages liegt da schon ein Stück weit die Zukunft. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Wir haben zum Beispiel zum Launch unseres Lip-Syncs, das ist eine getönte Lippenpflege, haben wir bei Instagram einen Filter angeboten, der dir zeigt, wie die Farbe auf deinen Lippen aussieht. Das Gleiche haben wir auch mit unserem Every Blush gemacht. Und das wurde unglaublich gehypt und wahnsinnig gerne genutzt. Klar, natürlich, du siehst sofort, nehme ich die 01 oder die 02, was sieht besser aus? Auch wenn das natürlich ein bisschen shady ist und jetzt auch nicht so professionell wie jetzt mit den Tools, die du angesprochen hast. Aber das ist schon eine Richtung, in die wir blicken.
Nur in der Werbung oder auch, also gerade im Onlineshop sehe ich es halt als noch relevanter eigentlich, ne, dass du wirklich irgendwie ein Tool integrierst. Und da gibt es ja, glaube ich, auch schon Anbieter, die das bauen, ne, wo du dann wirklich deine Produkte irgendwie in echt dir, also weiß nicht, in IKEA macht das zum Beispiel, wo du dann über AR dein Sofa halt mal ins Wohnzimmer stellen kannst und gucken kannst, ob das dann schick aussieht von der Farbe her oder so. Ne. Da sehe ich euch schon auch.
Ja, ich glaube auch, dass es im Shop wesentlich relevanter ist, weil wir haben ja, da haben wir ja vorhin ja auch schon drüber gesprochen, wir haben ja ganz am Anfang vom Funnel erstmal ein anderes Thema, das wir erklären müssen. Wir müssen ja erstmal überhaupt auf unsere Produkte und die Benefits aufmerksam machen. Das heißt, ich habe da noch nicht so den Raum, den Leuten direkt zu zeigen, wie sieht das an dir aus, sondern ich muss erstmal klar machen, was bieten wir an, warum ist das relevant, warum ist es besser als herkömmliche Produkte, die du in der Drogerie nebenan tagtäglich kaufen kannst. Wenn dann das Interesse da ist und man auf den Shop kommt, dann ist das für mich auch eher der Punkt, an dem es dann darum geht, auszuprobieren, okay, welche der Farben ist denn jetzt tatsächlich für mich relevant? Das heißt, das wäre schon primär ein Shop-Thema.
Cool, mega. Also das heißt, in Zukunft sieht das dann irgendwie so aus, vorne raus riesen TV- und Brand-Kampagnen, warum das Thema denn überhaupt relevant ist, sehr argumentativ, und hinten raus dann, ob im Metaverse oder nur in AR, der Test, ob denn die Farbe letztendlich auch zu einem passt.
Ganz genau. Du siehst, wir haben eine straffe Roadmap vor uns. Es gibt noch einiges
abzuarbeiten. Die Vision ist schon mal klar.
Die Vision ist klar.
Sehr cool. Laura, vielen, vielen Dank dir für deine Insights. Auch spannend, wo du da irgendwie die Zukunft von Kitty siehst. Ich konnte sehr viel mitnehmen und danke dir jetzt schon mal für all deine tollen Tipps, die du uns heute mitgeben konntest.
Tausend Dank, Jason. Dir auch. Viel Spaß auch mit den weiteren Folgen. Ich bin schon sehr gespannt.
Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.